Hallo und herzlich willkommen beim Design Radio,
dem Podcast des SEEDS Design Instituts.
Wir sind Theresa
und Stefanie,
zwei selbstständige Grafikdesignerinnen und Lehrende im Grafikdesign.
In unserem Podcast erfährst du alles rund um ganzheitliches Grafikdesign,
sei es Nachhaltigkeit, Designmethoden oder gestalterische Themen.
Unsere Mission ist es, dir zu helfen, deine tägliche Arbeit als Grafikdesignerin zu verbessern und neue Dinge über deinen Designprozess zu lernen.
Viel Spaß beim Anhören! Hallo und schön, dass du da bist. Das ist eine andere Stimme diesmal als im Intro. Ich bin Lena, ich bin auch Grafikdesignerin und unterstütze im Designinstitut und kann auch diesmal die Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar geht es heute um Designmethoden für mehr Inklusivität, Designethik und auch Nachhaltigkeit. Also als Designerin arbeite ich ja regelmäßig mit verschiedensten Designmethoden. Und egal, ob es jetzt dabei um Branddesign geht, um Webdesign oder Grafikdesign oder sonst eine Designrichtung, sind das ja kurz gesagt systematische Verfahren, die man im Designprozess einsetzen kann, um damit unterschiedliche Designaufgaben innerhalb von diesem Prozess zu lösen. Und dabei gibt es ja ein ganz breites Spektrum an Techniken und Ansätzen. Ihr habt bestimmt schon von einigen gehört oder diese selbst sogar angewendet. Da gibt es ja zum Beispiel Methoden für die Recherche oder die Ideengenerierung. Es gibt Methoden fürs Prototyping, für das Testen von finalen Designs und. Und diese Methoden, wie zum Beispiel Personas, User Journeys oder Stakeholder Maps, können auch definitiv sehr hilfreich sein, um die Bedürfnisse und Ansprüche der Zielgruppe zu verstehen oder im digitalen Bereich der UserInnen und damit dann auch effektive Designs zu entwickeln, die nicht nur ansprechend sind, sondern auch, wenn es im digitalen Bereich ist, besonders intuitiv und auch funktional sind. Jedoch ist mir bei vielen dieser Methoden aufgefallen, wie stark ihr Fokus auf der einzelnen Person liegt. Der Person, die bei der Marke einkauft oder der Person, die diese App verwenden wird oder der Person, die diese Werbung ansieht. Und ich frage mich dann immer, wo ist da noch Platz für Gedanken und Einsichten, die jetzt über diese engere Personengruppe hinausgeht. Da geht es jetzt also um Aspekte, die nicht darauf abzielen, den Verkauf der App zu fördern oder die Attraktivität der Marke für die Zielgruppe zu verbessern, sondern es geht um die Aspekte wie Umweltschutz oder Datenschutz, Privatsphäre oder andere potenziell negative Auswirkungen auf Personen, die das Design selbst vielleicht gar nicht betrifft. Wenn ich ein Verpackungsdesign für ein, sagen wir mal, ein Müsli gestalte, so will meine Persona ja vielleicht peppige Farben oder sogar kleine Plastiktüten für die einzelnen Müsli-Portionen, damit es in der Früh richtig schnell gehen kann. Aber die Umwelt möchte vielleicht eher abbaubares Naturpapier und Großpackungen oder sogar nachfüllbare Mehrzweckbehälter, was aber für meine Persona, die ich erstellt habe im Designprozess, einen höheren Preis bedeuten würde. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich eine Fitness-App gestalte, dann möchte meine UserIn vielleicht einen schnellen Registrierungsprozess, damit sie direkt mit dem Training starten kann. Für besseren Datenschutz und Sicherheit wäre aber ein Anmeldeprozess besser, der zum Beispiel die Verwendung von komplizierten Passwörtern forciert oder auch das genaue Durchlesen der AGBs oder Userrechte. Das mag man meiner Person vielleicht gar nicht tun, weil es da eher um Bequemlichkeit geht. Und das ein drittes Beispiel, wenn ich eine Lernplattform für Schülerinnen designe, dann fokussiere ich mich, wenn ich jetzt einen Userflow erstelle oder eine User Journey Map, immer auf die intuitive Bedienbarkeit dieser Plattform. Ich denke aber vielleicht nicht daran, was das für Schülerinnen bedeutet, die kein eigenes Smartphone haben oder nicht so viel Geld, um sich diese App leisten zu können oder Zeit und dadurch vielleicht durch den Einsatz dieser App, obwohl sie nicht verwenden, einen zusätzlichen Nachteil in der Schule haben werden. Allgemein gesagt helfen also viele bekannte Methoden im Design eher dabei, den Verkauf von Produkten zu fördern oder die Nutzungserfahrung für die EnduserInnen zu verbessern. Sie helfen aber nicht immer dabei, Designs zu schaffen, die nachhaltig sind, die ethisch vertretbar sind oder auch inklusiv sind. Aber auch dafür gibt es eigentlich Methoden und da möchte ich kurz drei heute vorstellen. Die sind nämlich an sich im üblichen Designprozess noch nicht so etabliert, können aber sehr bereichernd sein, um ein bisschen einen größeren Blick auf Design zu schaffen und nicht nur auf die Endzielgruppe oder die EnduserInnen zu denken. Die erste ganzheitliche Methode ist das System Mapping. Und wie der Name schon verrät, geht es hierbei darum, eine Art Karte aufzuzeichnen, die das gesamte System widerspiegelt, in dem mein Design dann auch wirklich wirken wird, also nicht nur die Person, die es benutzt oder ansieht. Ich sehe mir also nicht nur meine UserInnen an oder RezipientInnen, sondern schreibe mal alle beteiligten AkteurInnen verteilt auf ein Blatt Papier auf und setze sie dann auch in Beziehung. Für mein Müsli-Packungsbeispiel zeichne ich also natürlich meine KäuferInnen auf, aber auch die Müsli-Firma selbst oder die Vertriebspartner oder die Produktionsfirma, auch die Umwelt, zum Beispiel auch den Konsumentenschutz oder AkteurInnen in der Abfallwirtschaft. Und ich versuche diese AkteurInnen, die sehr divers sein können und auch indirekt sein können, dann visuell zu verbinden. Also das kann ganz, ganz beliebig passieren mit Pfeilen, Icons, Zeichnungen. Und ich möchte nur visualisieren, wer beeinflusst hier wen. Welche Wirkungsketten gibt es und wie sind Bedürfnisse innerhalb dieses oft auch komplexeren Systems verteilt? Und diese Systemkarte ist dann sehr hilfreich, um diese Einflüsse und diversen Ansprüche zu verstehen und ein Design zu entwickeln, welches in dieses komplette System passt, anstatt nur für die KäuferInnen ansprechend anzusehen. Das heißt, mit dieser Systems Maps bekomme ich ein ganzheitlicheres Bild, wo mein Design wirken kann. Was ich noch machen kann, das ist die zweite Methode, und zwar nenne ich die jetzt mal Positiv-Negativ-Szenario-Mapping. Da gibt es jetzt keinen aktiven Namen noch dafür. Es geht dabei eigentlich nur darum, dass ich, bevor ich mit dem Designprozess überhaupt starte, zunächst mal sowohl positive Ziele definiere, die ich mit diesem Design erreichen möchte, aber auch negative Auswirkungen, die ich gezielt vermeiden will. Für die Lernplattform, für SchülerInnen, könnten positive Ziele sein, dass SchülerInnen zum Lernen motiviert werden, dass sie Spaß am Lernen haben und auch ihre Testergebnisse kontinuierlich verbessern. Und als zu vermeidende Auswirkungen, also die negativen Auswirkungen, könnte ich zum Beispiel auflisten, die Chancenungleichheit in der Schule zu fördern oder ein ungesundes Wettbewerbsklima zu schaffen oder auch die Screentime von Kindern bedenklich zu erhöhen. Also das sind alles die Negativbeispiele, was ich mit meinem Design nicht erreichen möchte, aber vielleicht trotzdem passieren könnte. Und indem ich mir diese potenziellen Risiken direkt zu Beginn noch vor Augen führe, kann ich während des Designprozesses dann laufend evaluieren, inwiefern ich sie vermeiden kann, während ich trotzdem auch meine positiven Ziele verfolge. Ich möchte hier also einen ausgeglichenen Blick auf die Designziele schaffen und auch Risiken im Vorhinein antizipieren und gezielt vermeiden können. Und wenn ich jetzt über diese Zieldefinition spreche, dann geht es ja sehr in eine zukunftgewandte Richtung. Und da fällt auch die dritte Methode sehr gut rein. Und zwar ist es die Zukunftspersona. Ihr habt vielleicht schon mal von Personas gehört oder sie auch selbst im Designprozess schon mal angewandt. Die sind sehr häufig anzutreffen. Und zwar handelt es sich dabei um fiktive Personen, die wir entwickeln, um ein gewisses Segment unserer Zielgruppe zu repräsentieren. Das könnte jetzt zum Beispiel die Caroline sein, eine vielbeschäftigte Marketingangestellte und Mutter zweier Kinder, die jetzt in ihrem stressigen Alltag zum Beispiel mehr Routine für Sport schaffen möchte. Und dabei fasst Caroline sozusagen ein ganzes UserInnen-Segment für unsere Fitness-App zusammen. Wenn ich jetzt von der Zukunftspersona spreche, dann geht es hier darum, nicht nur in der Gegenwart anzusehen, was diese Person braucht, sondern auch gleichzeitig mögliche zukünftige Realitäten. Also wie sieht die Zukunftspersona Carolina aus? Durch Einblicke aus der Trendforschung oder durch das Vorhersehen von potenziellen Veränderungen in der Zukunft wird sich auch meine Persona dementsprechend verändern. Und die Zukunfts-Caroline könnte dann zum Beispiel ein Misstrauen gegenüber eines Anlegen von einem Konto verspüren, weil sie vielleicht in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht hat, in denen ihr Account gehackt wurde. Oder sie stieg von Homeworkouts zu Pilatesklassen um, da die einfach gerade viel beliebter sind in ihrem Freundinnenkreis. Und diese zukunftsorientierte Perspektive hilft uns dann dabei, potenzielle Herausforderungen, aber auch Chancen bereits vorab mitzudenken, um dann nicht nur auf das Hier und Jetzt zu reagieren, sondern sogar proaktiv die Zukunft mitzugestalten. Und im Endeffekt hilft es, das dabei ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und dadurch auch robustere Designlösungen zu schaffen. Wie wir jetzt also in dieser Podcast-Folge besprochen haben, gibt es eigentlich viele verschiedene Designmethoden. Das war jetzt doch nur eine Auswahl. Da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten. Und diese Methoden können unseren Designprozess inklusiver gestalten, nachhaltiger, ökologischer oder auch ethischer. Und das ohne viel zusätzlichen Aufwand. Also es ist jetzt keine große Hürde da, diese Methoden zu implementieren. Sie sind einfach noch nicht so verbreitet, weil der Need noch nicht so gesehen wurde. Aber diese Methoden sind dazu da, diese ganzen Aspekte, die ich erwähnt habe, für uns herunterzubrechen und gleichzeitig praktisch anwendbar zu machen. Ich hoffe also, dass ihr etwas Inspiration aus dieser Folge mitnehmen konntet und die ein oder andere Methode vielleicht mal ausprobiert. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.